die Presse.
Magnus Brunner will be the Commissioner for Internal Affairs and Migration. He will of course focus on the implementation of the Pact on Asylum and Migration, but also on strengthening our borders and developing a new internal security strategy.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat am Dienstag ihre neuen Kommissare präsentiert. Die österreichische Bundesregierung hat ja im Vorfeld den aktuellen ÖVP-Finanzminister Magnus Brunner dafür nominiert. Und der hat sich erhofft, dass er sich in Brüssel künftig um Kapitalmarktangelegenheiten wird kümmern können. Aber falsch gedacht. Brunner wird als Kommissar für Inneres und Migration in Zukunft die undankbare Aufgabe haben, die jüngst beschlossenen Asyl- und Migrationsreformen auf EU-Ebene umzusetzen. Und das wird wohl alles andere als einfach. Da kann man ihm nur alles Gute wünschen. Mein Name ist David Freudenthaler. Willkommen zu einer neuen Folge von Was wichtig ist, dem Nachrichtenpodcast der Presse. Schön, dass Sie mit dabei sind. Es war ein durchaus geschickter Schachzug der Kommissionspräsidentin, der für die Volkspartei in der Migrationsfrage noch zum Dilemma werden könnte. Wir sprechen heute darüber, warum Magnus Brunner wohl kein ferngesteuerter Erfüllungsgehilfe der ÖVP sein wird, und wir werfen noch einen genaueren Blick auf das neue Machtgefüge in Brüssel. Dazu bin ich jetzt mit meinem Kollegen Oliver Grimm in Brüssel verbunden. Hallo Oliver.
Hallo.
Oliver, Magnus Brunner soll also Kommissar für innere Sicherheit und Migration werden. Das ist zweifelsohne ein wichtiges Ressort, wie es sich auch die Bundesregierung immer gewünscht hat. Aber können jetzt damit wirklich alle happy sein?
Naja, es ist ein wichtiges Ressort, aber auch ein sehr undankbares. Denn die Herausforderungen, die da auf Europa ständig hereinprasseln durch Migration und auch die Fragen, wie man das Asylwesen in Europa davor auch schützt, dass es sozusagen als Umgehungsmaßnahme für irreguläre Migration verwendet wird, die sind enorm, das ist nichts Neues, das wissen wir seit Längerem. Europa schraubt da an allen möglichen Stellschrauben herum seit Längerem, hat dann auch im Frühling eine große Asyl- und Migrationsreform mit mehreren Gesetzesakten beschlossen, aber diese Reform ist jetzt eigentlich schon ziemlich stark in Frage gestellt, nachdem zum Beispiel heute auch die niederländische Regierung offiziell bei der Kommission darum angesucht hat, ein Opt-out zu bekommen davon, also sprich sich nicht gebunden fühlt an diese Rechtsvorschriften, diese neuen. Und da landet sozusagen auf dem künftigen Schreibtisch des designierten Kommissars Brunner ein unmögliches Problem.
Du sagst es eh, beim Thema Migration kann man in Europa momentan oder in den nächsten Jahren wahrscheinlich wenig gewinnen. Glaubst du, beißt sich Brunner insgeheim ein bisschen in den Hintern? Er wollte ja eigentlich ganz ein anderes Ressort bekommen.
Naja, es ist recht interessant. Er hat ja im August, knapp nachdem er nominiert wurde als österreichischer Kandidat, ja unter anderem den Vorarlberger Nachrichten ein Interview gegeben und da hat er gesagt, die Präsidentin, er gehe davon aus, die Präsidentin, also Ursula von der Leyen, kenne ja seine fachlichen Qualifikationen, deswegen erwarte er, dass er wohl ein Ressort irgendwo im Wirtschaftsfinanz-, Binnenmarktbereich bekommen werde. Das wäre eigentlich auch meine Annahme gewesen und ich habe auch mit Leuten gesprochen, die sich so vor allem in der Wettbewerbspolitik gut auskennen, die gesagt hätten, eigentlich wäre er ein sehr guter Kandidat dafür gewesen. Und mit Innerem und Migration hat niemand gerechnet und ich kann mir nicht vorstellen, dass er sehr glücklich ist damit.
Jetzt stellt sich natürlich da ein bisschen die Frage, er hat ganz klar, du hast es angesprochen, seine Kompetenzen eben in diesem Wirtschaftsbereich. Durch Migrationspolitik ist Brunner zumindest mir bisher nicht wirklich aufgefallen. Wie wichtig ist es denn da eigentlich, dass die jeweiligen Kommissare, Kommissarinnen da auch Fachkompetenz in ihren Bereichen mitbringen? Oder ist das völlig egal?
Naja, nützlich ist es wie überall, wenn man eine Ahnung hat von dem Job, den man antritt und vor allem, wenn man auch gerade in der Politik und in der europäischen Politik, die ja recht kompliziert ist und viele verschiedene Schichten an zusätzlicher Komplexität einfügt, wenn man sich da schon ein bisschen durchgekämpft hat in seiner Karriere. Ich meine, für Brunner spricht das zumindest aus meiner Wahrnehmung als Korrespondent hier, wenn er zu den Finanzministerräten kam. Also ich hatte eigentlich immer den Eindruck, dass er sehr intelligent ist, dass er ein sehr gewissenhaft vorbereitender Minister ist, dass er sich einarbeitet in die Dinge. Er ist ja auch Jurist, also sprich, er kann mit großen abstrakten Textmengen wohl umgehen. Und das spricht sicherlich für ihn. Es ist natürlich schon nachteilig, wenn man sich mit diesem Thema, gerade mit der Migration, bei der es ja nicht nur um Fakten und sozusagen die objektive Realität geht, sondern auch sehr viel darum, wie man etwas mit politischem Gespür auch lanciert, gerade als Europäische Kommission, die ja oft in der Kritik der Öffentlichkeit steht, wenn es um Migration und Asyl geht. Also wenn man dieses Spiel noch nicht eingeübt hat, dann muss man sehr schnell in die Gänge kommen als neuer Kommissar. Ja. Andererseits muss man natürlich auch sagen, er bekommt ja eine Generaldirektion Home, also sozusagen die für Inneres und Asyl- und Migrationsfragen zuständig ist, hier in der Kommission unterstellt. Es ist ja nicht so, dass er sozusagen alles alleine finden muss, sondern er hat ja einen kompetenten Beamtenapparat. Und die Frage wird sein, wie sehr kann er den aktivieren, für politische Vorhaben auch einspannen? Oder aber wie sehr wird er möglicherweise auch ein bisschen sozusagen politische Geisel einer sehr selbstbewussten und auch sehr politisch gut verankerten Beamtenschaft hier in Brüssel, wo man ja sehr oft hört, egal um welches Thema es geht, uns ist egal, wer unter uns Kommissar ist. Also das ist so ein bisschen ein geflügeltes Wort. Ne?
Mm-hmm. Du, und ich schätze mal, sein jetziger Chef, Bundeskanzler Karl Nehammer, wird vielleicht auch nicht unbedingt super amused sein. Da hat es ja im Vorfeld geheißen, dass der Brunner ja unter Anführungszeichen ein bisschen nach Brüssel abschieben will, weil er auch intern auch in der ÖVP Konkurrenz für Nehammer sein könnte. Das ist zwar jetzt auf gewisse Weise gelungen, wie es scheint, aber wohl nicht so, wie sich das der Bundeskanzler vorgestellt hat. Ich meine, wenn wir uns zurückerinnern, die ÖVP hat ja in der Vergangenheit bei Migrationsthemen sehr gerne und oft auf die EU hingehaut und denen den schwarzen Peter hingeschoben, was jetzt irgendwie Flüchtlingsverteilung und andere Themen betrifft. Das wird jetzt auch für die ÖVP strategisch unter diesem Gesichtspunkt ein bisschen schwieriger, oder?
Das denke ich schon. Mir fallen spontan mindestens zwei Konflikte ein, in die Brunner zweifellos mit der Bundesregierung, egal wie die aussehen wird, nach den Nationalratswahlen kommen wird. Das erste ist natürlich das große heikle Thema des Beitritts von Bulgarien und Rumänien zur Schengen-Zone. Da ist ja Österreich das letzte Mitgliedstaat, das dagegen sich ausspricht, dass beide beitreten. Bei der neuen niederländischen Regierung ist es nicht so klar, aber die haben zumindest kein offenes Veto angekündigt. Österreich blockiert das seit langem, obwohl die Europäische Kommission, und der wird Brunner ja, sofern er die Anhörung im Europaparlament übersteht, angehören. Die Kommission sagt, beide Länder haben die formalen Kriterien für den Schengen-Beitritt erfüllt und es gibt keinen rechtlichen Grund dafür, dem nicht zuzustimmen. Also die Frage ist, wird der Kommissar Brunner dann der Bundesregierung, der früher als Minister angehört hat, sozusagen die Route ins Fenster stellen? Druckmittel hat er nicht wirklich eines, denn die Möglichkeit, das Vetorecht auszuüben, das liegt bei jedem Mitgliedstaat, bei jeder nationalen Regierung. Aber da kann ich mir schon recht interessante Diskussionen zwischen ihm und dem nächsten Innenminister oder der nächsten Innenministerin vorstellen. Das ist das eine Thema. Und das zweite ist das liebe Geld. Alle Leute, die sagen, sie wünschen sich einen stärkeren Außengrenzschutz der Union, und da gehört ja die österreichische Bundesregierung und allen voran Brunners ÖVP dazu, die müssen natürlich, nachdem sie A gesagt haben, auch B sagen. Sprich, das wird Geld kosten. Das wird mehr Geld kosten als jetzt. Und es wird dann wohl sich herausstellen, dass man für das nächste EU-Budget mehr Geld benötigen wird. In dieser Frage war Brunner als Finanzminister eigentlich immer recht doktrinär und hat gesagt, sozusagen keinen Cent mehr. Die EU muss mit den Mitteln, die sie zur Verfügung hat, auskommen. Und wie er sich da dann positioniert, wenn also dieses große Ringen und Hauen und Stechen um den nächsten Finanzrahmen der EU ab dem Jahr 2028, wie er sich da positioniert, das wird natürlich auch sehr spannend zu beobachten sein.
Ich meine, dieses keinen Cent mehr, das gehört ja quasi zu den wichtigsten Sätzen eines Finanzministers, egal jetzt ob auf welcher Ebene. Aber ich finde es trotzdem interessant. Also glaubst du, in welche Richtung würdest du, ich meine, vielleicht ist das ein bisschen Kaffeesud lesen, aber trotzdem verschieben sich da die Machtverhältnisse. Wird der Brunner irgendwie, hängt da sein österreichischer ÖVP-Parteibuch, hängt das so weit nach, glaubst du, oder steckt das so sehr drinnen in ihm, dass er diese österreichische ÖVP-Linie versucht, auf EU-Ebene zu verankern? Oder wird er dann doch auch zu einem Mann aus Brüssel und wird versuchen, seinen Einfluss, den er in der ÖVP hat, auf Österreich zu übertragen?
Naja, also wenn der Bundeskanzler die Vorstellung hat, dass er Brunner quasi als seinen Erfüllungsgehilfen ins Kommissarskollegium schickt und der dann dort ferngesteuert das macht, was aus Wien vorgegeben wird, dann hat er sich ordentlich getäuscht. Sowas wird sofort sich gegen ihn wenden und würde Brunner erstens einmal total isolieren innerhalb des Kommissarskollegiums und zweitens würde das Österreich auch ziemlich lächerlich machen. Also wer so etwas versucht, das, vor allem wenn man das zu offen versucht und dauerhaft, ist das extrem kontraproduktiv. Natürlich ist die schöne Folklore, die man hier in Brüsseler Kreisen hört, von wegen, ja, die Kommissare sind ja nicht Vertreter ihres Landes, sondern haben sozusagen das europäische gemeinsame Wohl voranzutreiben. Das ist ja sinngemäß auch im europäischen Vertrag, im EU-Vertrag so festgeschrieben. Das ist natürlich schon auch ein bisschen naiv, daran zu glauben. Jeder der Kommissare vertritt natürlich die Interessen seines Mitgliedstaates. Ein österreichischer Kommissar wird, egal wofür er zuständig ist, immer auch anmerken, dass man zum Beispiel in der Frage der Nuklearenergie darauf drängt, dass ja sozusagen, also da keine Erleichterungen für die Atomenergieindustrie. Ja, aber also man kann Brunner da jetzt nicht allzu offen irgendwie als sozusagen als ÖVP-Gesandten nach Brüssel schicken. Ich meine, dass Brunner nominiert ist in die Kommission, liegt daran, dass er ein ÖVP-Politiker ist, sonst wäre er nicht da. Andererseits habe ich ihn eigentlich nie als besonders doktrinär oder so, als wirklich im allerinnersten Zirkel, vor allem auch der Türkisen oder sozusagen auch des engsten Parteikreises um den Bundeskanzler wahrgenommen. Also ich glaube, dass er schon genügend, glaube ich, Profil hat und auch, wie soll ich sagen, intellektuelle Lebhaftigkeit, um sich da ein bisschen frei zu spielen. Und das ist natürlich eine Chance. Und das ist sowohl eine Chance für Europa, also wenn er seinen, man kann ja nur hoffen, dass er einen guten Job macht, denn das ist ja dann auch im Interesse Österreichs. Also eine Lösung von möglichst vielen Problemen im Asyl- und Migrationsbereich.
Absolut. Und da kommt ja die nächsten Jahre, du hast eh angesprochen, diesen neuen EU-Asylpakt oder diese EU-Asylreform, da gibt es ja einiges zu tun. Du, lass uns noch ganz kurz die Perspektive wechseln. War das denn jetzt, denkst du, ein geschickter Schachzug auch von Ursula von der Leyen, von der Kommissionspräsidentin, dass man da vielleicht dieser restriktiveren Haltung Österreichs bei Migrationsfragen ein bisschen den Wind aus den Segeln nimmt?
Naja, also ob's der österreichischen Haltung in Fragen Zuwanderung und Asyl der Wind aus den Segeln nimmt, das kann ich noch nicht abschätzen. Ich glaube schon, dass ein bisschen diese Überlegung auch dahinter stand, zu sagen, ihr wart immer besonders lautstark, ihr seid bei Schengen, steht ihr auf der Bremse, die Bundesregierung hat ja auch einigen Teilen dieser Asyl- und Migrationsreform nicht zugestimmt, also sich enthalten und ich glaube bei einer Gesetzesnovelle auch dagegen gestimmt. Insofern, wenn man also jemanden, der sich besonders exponiert in die Verantwortung nimmt, ist das grundsätzlich schon eine, finde ich, sehr produktive politische Taktik. Ich frage mich generell halt, ob es besonders klug war von der Leyen, dass sie einige Kommissare oder einige dieser Kandidaten, die zweifellos, egal wo man jetzt weltanschaulich steht, fachliche spezielle Eignungen haben, dass sie die Leute dann in ganz andere politische Bereiche hineingesetzt hat. Ob das so schlau ist, weiß ich nicht. Aber es könnte natürlich auch Ausdruck dessen sein, dass von der Leyen eine extrem zentralisierte Kommission führt, wo eigentlich alles bei ihr und ihrem Kabinettschef Björn Seibert zusammenläuft. Und natürlich, wenn man dann Kommissare quasi in ungewohnte Bereiche hineinsetzt, dann stärkt man sie nicht und sozusagen verstärkt zugleich auch die Position der Präsidentin. Ne?
Das heißt, lass mich vielleicht abschließend fragen, würdest du sagen, dass von der Leyen da jetzt wirklich noch mächtiger herausgeht? Da hat es jetzt im Vorfeld ja auch einen Streit gegeben mit dem französischen Kommissar Thierry Breton, den sie eigentlich im allerletzten Moment da noch einmal ja, rausgeschmissen hat, kann man fast sagen. Oder ich meine, er ist da freiwillig zurückgetreten worden, vielleicht kann man das so sagen. Breton hat eben von der Leyen da einen fragwürdigen Führungsstil vorgeworfen. Wie geht es denn da jetzt weiter? Also wenn wir jetzt einmal die österreichische Besetzung außen vor lassen.
Naja, von der Leyen hat in der nächsten Kommission auf jeden Fall mal mit zwei oder drei Kommissaren, die ihr immer wieder die Stirn geboten haben in den vergangenen 5 Jahren, nicht mehr zu tun. Einerseits ist der Breton weg. Das war sicher der sie am größten herausgefordert hat, auch intellektuell und von der politischen Power her, weil der nach einer gewissen Zeit offensichtlich gemerkt hat, sie ist unsicher. Sie hat ja auch am Anfang eigentlich ziemlich die Reaktion auf die Pandemie versemmelt. Man muss daran erinnern, Anfang 2020, als klar war, es kommt da ein Lockdown auf uns zu, in allen europäischen Staaten wollten von der Leyen und ihre Leute eigentlich eher noch die ersten 100 Tage ihrer Kommission feiern und waren da total darauf fokussiert. Und es hat dann einiges Zuredens aus mehreren Mitgliedstaaten gebraucht, um von der Leyen zu sagen und ihren Beratern, vergiss jetzt mal die Jubelfeiern, hier kommt eine existenzielle Krise auf uns zu. Also wenn von der Leyen jetzt im Nachhinein versucht, ihre eigene Reaktion auf die Pandemie als vorbildlich und mutig oder so darzustellen, dann entspricht das halt nicht ganz der Realität. Breton war dann der, der vor allem auch bei der Impfstoffbeschaffung ziemlich reingegrätscht ist, die ja nicht gut funktioniert hat, die man dieser eher hilflosen Zypriotin Kyriakidis umgehängt hat. Also das war schon ein Thema. Andererseits hat der Breton halt ein enormes Ego und das konnte natürlich auf die Dauer nicht gut passieren. Also er war dann schon knapp an der Insubordination gegenüber von der Leyen. Der zweite, den sie losgeworden ist, ist natürlich Josep Borrell, der hohe Vertreter für Außensicherheitspolitik. Und der dritte mit Abstrichen, auch wenn er ein bisschen konzilianter war, immer war Paolo Gentiloni, der sozialdemokratische italienische Wirtschaftskommissar. Die sind weg, die neuen müssen sich erstmal in ihre Themen einarbeiten. Die alten, die wieder nominiert worden waren, eigentlich nie welche, die sich gegen von der Leyen aufgelehnt haben, also Valdis Dombrovskis oder auch Maroš Šefčovič. Die waren immer brave Diener der Präsidentin. Momentan sieht es danach aus, dass sie sich zumindest mal so von der Spielaufstellung her gestärkt hat. Die Sache ist halt, wenn dann die nächste Krise daherfliegt, dann wird natürlich die Verantwortung dafür, wie die EU darauf reagiert, viel stärker ihr zuzuschreiben sein. Und dann kann sie sich natürlich nicht wegducken und das irgendjemand anderem umhängen, wie sie das immer wieder auch mal versucht hat zu tun.
Lieber Oliver, du wirst das aus Brüssel direkt aus der Zentrale der Macht sozusagen europäisch in den nächsten Jahren weiterhin ganz intensiv beobachten für uns, für die Presse. Vielen Dank dir fürs Gespräch.
Gern geschehen. Alles Gute.
Oder viel eher die Zentrale der Ohnmacht, hat mich mein eben gehörter Kollege Oliver Grimm dann noch korrigiert. Wie auch immer, die wichtigsten Einordnungen rund um die neue Kommissionsbesetzung, die verlinke ich Ihnen gleich noch in den Shownotes. Das war's jetzt für heute. Ich, David Freudenthaler, sage danke fürs Zuhören. Morgen empfängt Sie hier wieder meine Kollegin Eva Winreuter. Bleiben Sie uns gewogen. Ciao und auf bald.